ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ägypten hat Israel für den Luftangriff nahe der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens verurteilt. Das ägyptische Außenministerium spricht von einer gezielten Bombardierung von Zelten Vertriebener durch israelische Kräfte. Wie äußert sich Israel zu dem Vorfall? Darüber sprechen wir gleich. Und auch darüber, warum der türkische Präsident Erdogan den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu erneut mit Adolf Hitler verglichen hat. Außerdem, ein Bundeswehroffizier ist wegen Spionage für Russland zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Zu seinen Beweggründen hat er unter anderem Angst vor einer nuklearen Auseinandersetzung wegen des Ukraine-Kriegs genannt. Wir schauen genauer auf den Fall. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 27. Mai um 16.30 Uhr. Ägypten hat Israel für den Luftangriff nahe der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens verurteilt. Das ägyptische Außenministerium spricht von einer gezielten Bombardierung von Zelten Vertriebener durch israelische Kräfte. Das Ministerium hat Israel in einer Erklärung aufgefordert, die vom Internationalen Gerichtshof angeordneten Maßnahmen, die militärischen Aktionen sofort einzustellen, in Rafah umzusetzen. Laut israelischer Armee ist bei dem Luftangriff ein Komplex der Terrororganisation Hamas getroffen worden. Berichte über angebliche zivile Opfer werde man aber prüfen. Einzelheiten zu dem Vorfall von Julio Segador.
Es sind dramatische Bilder, die die TV-Agenturen aus Rafah veröffentlichen. Ein Flammeninferno, in dem Retter versuchen, Überlebende zu bergen. Auf den Bildern sind viele Leichen zu sehen. Im arabischen TV-Sender Al Jazeera beschreibt ein Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist, die Situation, als die Bomben im Flüchtlingszeltlager Tal al-Sultan im Nordwesten von Rafah einschlugen. Wir saßen da und dann kam ein Feuergürtel auf uns zu, überall auf dem Zeltplatz. Alle Zelte in Tal al-Sultan brannten nieder. Die Leute schmolzen regelrecht. Ich kann kaum noch reden. Unsere Nachbarn im Zeltlager wurden direkt getroffen. Gott ist mein Zeuge. Nach palästinensischen Angaben kamen bei dem nächtlichen Angriff in Rafah mindestens 35 Personen ums Leben. Unter den Opfern sollen auch Kinder und Frauen sein. Das israelische Militär bestätigte den Luftangriff, sprach aber davon, dass das Ziel eine Hamas-Kommandozentrale gewesen sein soll. Der Angriff sei gegen legitime Ziele und im Einklang mit internationalem Recht durchgeführt worden, erklärten die israelischen Streitkräfte. Mit präziser Munition und auf der Grundlage genauer Geheimdienstinformationen. Das bestreiten Vertreter der Hamas. Ismail al-Tawabda, der Direktor der von der Hamas geführten Medienzentrale in Gaza, spricht von einem fürchterlichen Massaker unter Flüchtlingen. Die israelische Besatzungsarmee hatte dieses Gebiet als Sicherheitszone ausgewiesen und die Bürger und die Vertriebenen dazu aufgerufen, sich in diese Sicherheitszonen zu begeben. Als sie in diese Gebiete flohen, verübte die israelische Armee dieses Massaker. Im israelischen TV bezweifeln Experten, dass das israelische Militär grundsätzlich in Kauf nimmt, bei den Bombardements Zivilisten zu gefährden. Jorah Eiland, der frühere nationale Sicherheitsberater des Landes, weist diesen Vorwurf im Israel-Radio zurück. Im Gazastreifen gibt es 2 Millionen Bürger, darunter sagen wir 40.000 Kämpfer. Das ist ein Verhältnis von 50:1. Auf jeden Terroristen kommen 50 Bürger. Würden wir schießen, ohne zu unterscheiden oder ohne auf zivile Opfer Rücksicht zu nehmen, dann hätten wir ein Verhältnis von 50 toten Zivilisten auf jeden Terroristen. Aber das tatsächliche Verhältnis liegt ja wohl bei 1:1. Inzwischen veröffentlichte das israelische Militär die Namen von 2 Kommandeuren der Terrororganisation Hamas, die bei dem Luftangriff getötet worden sein sollen. Doch, dass dabei auch Zivilisten zu Schaden kamen, steht wohl fest. Möglicherweise breitete sich der Brand nach dem Bombenangriff rasch aus, indem die leicht entflammbaren Zelte Feuer fingen, heißt es in israelischen Sicherheitskreisen. Das israelische Militär untersucht den Vorfall nach eigenen Worten.
Und nach neuesten Angaben der israelischen Armee ist es zu einem Schusswechsel an der Grenze zu Ägypten gekommen. Der Vorfall werde geprüft und es würden Gespräche mit Ägypten geführt, hat das israelische Militär mitgeteilt. Der Präsident der Türkei Erdogan hat den Angriff bei Rafah zum Anlass genommen, um seinen Vergleich von Israels Regierungschef Netanyahu mit Adolf Hitler noch einmal zuzuspitzen. Uwe Lüb berichtet aus Istanbul.
In einer Rede auf einer Veranstaltung zur türkischen Verfassung sagte Erdogan in Ankara, Netanyahu eifere Hitler nach. So wie an diesen oder an den früheren Staatschef Jugoslawiens Milosevic werde man sich an Netanyahu nur noch negativ erinnern. Er versuche, sein politisches Leben durch weiteres Blutvergießen zu verlängern, was ihm aber nicht gelingen werde. Erdogan bezog sich auf den israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager in Rafah im südlichen Gazastreifen gestern. Erdogan hat Netanyahu in den vergangenen Monaten schon mehrfach mit Hitler verglichen. Im Dezember vergangenen Jahres sagte er, es gebe nichts, das Netanyahu weniger getan habe als Hitler.
Israel hat nach Angaben der obersten Militäranwältin Tomer Yerushalmi seit Beginn des Gazakrieges vor fast 8 Monaten in 70 Fällen Ermittlungsverfahren gegen Soldaten eingeleitet. Demnach geht es dabei um mutmaßliche Vergehen wie Plünderungen, Gewalt sowie den Tod von Gefangenen aus Gaza. Gleichzeitig weist sie den Vorwurf der Aushungerung und gezielten Tötung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zurück. Im Februar hatte die Anwältin israelische Kommandeure in einem Brief vor möglichen illegalen Taten israelischer Soldaten im Gazakrieg gewarnt und von Fällen inakzeptablen Verhaltens, das von den Werten der Armee und den Befehlen abweicht, geschrieben. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Nach den russischen Angriffen vom Wochenende unter anderem auf ein großes Einkaufszentrum in Charkiw suchen Angehörige verzweifelt nach vermissten Verwandten. Viele haben DNA abgegeben, damit menschliche Überreste identifiziert werden können. In der Region Charkiw gehen währenddessen die Kämpfe weiter, denn seit Russland dort vor knapp 3 Wochen eine Offensive begonnen hat, steht die Gegend massiv im Fokus der russischen Angriffe. Auch deshalb dringt Präsident Selenskyj auf eine Erlaubnis, mit westlichen Waffen russisches Territorium angreifen zu können. Völkerrechtlich ist das gedeckt und zum Beispiel die Briten und die Schweden haben ihr Okay gegeben. Doch neben anderen bleibt auch Bundeskanzler Scholz beim Nein. Andrea Beer berichtet.
Bleich, verweint, verzweifelt. So stehen sie vor dem zerstörten Einkaufszentrum in Charkiw. Angehörige, die seit dem russischen Angriff am Samstag jemanden vermissen. Auch für diese junge Frau im roten Kapuzenpullover ist es der reinste Albtraum. Ich suche meine Mutter und meine Schwester. Mein Vater hat es geschafft, rauszukriechen. Ich war gerade auf der Toilette und als ich rauskam, war überall Feuer. Ich denke, es war nicht möglich, das zu überleben. Er war dort und hat sie gesehen, ergänzt ihr Freund. Sie lagen dort. Gelbe Bagger fahren große, verbogene Metallstücke aus der schwarz ausgebrannten Halle des getroffenen Einkaufszentrums. Die mehr als 200 Beteiligten vom Katastrophendienst fahren die hohen Brandschuttberge und den Müll im Innern auch mit Schubkarren hinaus. Die kantigen Trümmer werden akribisch durchsucht und wie immer später analysiert. Das ermöglicht konkrete Rückschlüsse auf die tödlichen Waffen, die Russland abgefeuert hat. Unterdessen bringt Anna Uschkova der jungen weinenden Frau etwas zu trinken. Die blonde Polizistin ist vom psychologischen Dienst. Die Menschen, die hier nach ihren Angehörigen suchen, sind in einem sehr schwierigen psychologischen und emotionalen Zustand. Sie stehen unter Druck und dem Eindruck von Verlust, Trauer und Erschöpfung. Sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen und machen sich Sorgen um ihre Lieben, die sie nicht finden können. Bei der Explosion seien die Menschen verbrannt und ihre Körper auseinandergerissen worden, so der Leiter der Ermittlungen der Polizei, Serhii Bulvinov, am Montag. Fast alle der mindestens 18 Toten konnten laut Staatsanwaltschaft mit Hilfe von DNA der Angehörigen identifiziert werden. Stand Montag sind mindestens 48 Menschen bei dem russischen Angriff auf das Einkaufszentrum verletzt worden und 5 werden noch vermisst. In der Nähe von Lipzi in der Region Charkiw gehen die Kämpfe unterdessen weiter. Seit die Invasoren dort vor knapp 3 Wochen eine Offensive begannen, steht das ukrainische Dorf nahe der Grenze zu Russland im Fokus. Laut Generalstab wurde am Montag ein russischer Angriff dort abgewehrt und man habe die Verteidigungslinien in der Region Charkiw an einigen Stellen verbessern können. Zurückgedrängt wurden die russischen Angreifer bisher jedoch nicht. Anton dient in der ukrainischen Drohneneinheit Peaky Blinders nahe Lipzig und er sagte der BBC: Mit Drohnen können wir sie aufhalten und schwer verletzen, aber gewinnen können wir damit leider nicht. Der Einsatz vom Westen gelieferter Waffen auf dem Territorium des russischen Angreifers könnte all dies grundlegend ändern. Davon ist Präsident Volodymyr Zelensky felsenfest überzeugt. Man wisse, von wo aus russische Raketen abgefeuert und Kampfflugzeuge abheben würden, so Zelensky in seinem Videoauftritt am Sonntagabend. Nach Angaben der Polizei kamen in den ersten 2 Jahren nach Beginn der russischen Großinvasion alleine in der Region Kharkiv fast 2000 Menschen durch russische Angriffe ums Leben. Fast 80 der Toten sind Kinder. In den Trümmern des Einkaufszentrums in Kharkiv wurde unterdessen eine weitere Leiche gefunden. Kirillo, 17 Jahre alt. Er wurde mit Hilfe der DNA seiner Mutter identifiziert. Am Montagnachmittag griff Russland Kharkiv dann erneut an. Laut Bürgermeister Ihor Terekhov wurden mindestens 4 Menschen verletzt.
Spanien sagt der Ukraine umfangreiche militärische Unterstützung im Wert von 1 Milliarde Euro zu. Ein entsprechendes Sicherheitsabkommen haben heute der spanische Ministerpräsident Sanchez und der ukrainische Präsident Zelensky bei einem Treffen in Madrid unterzeichnet. Hans-Günther Kellner mit den Einzelheiten.
Es handele sich um ein weitreichendes Abkommen zur Unterstützung der Sicherheit der Ukraine, sagte Sanchez vor der Presse. Wann die Waffenlieferungen beginnen und welche Systeme Spanien konkret liefern wird, wollte Spaniens Ministerpräsident aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Einem Bericht der spanischen Tageszeitung El País zufolge handelt es sich um 19 gebrauchte Leopard-Panzer des Typs 2A4, 6 weitere Raketen für das Patriot-Luftabwehrsystem, Systeme zur Abwehr von Drohnen, Raketenwerfer und Munition. Es handelt sich nur teilweise um Altbestände. Die zugesagte Munition werde zum Beispiel bei der spanischen Rüstungsindustrie in Auftrag gegeben. Außerdem wolle Spanien weiter Soldaten aus der Ukraine ausbilden. Bereits zuvor hatte Spanien der Ukraine 10 gebrauchte Leopard-Panzer und 6 Patriot-Raketen geliefert. Spaniens König Felipe VI. Hatte Zelensky am Montagmorgen auf der Rollbahn des Madrider Flughafens mit militärischen Ehren empfangen, eine außergewöhnliche Geste des Königs, der Staatsbesuche sonst im Palast begrüßt. Der Besuch Zelenskys in Madrid war ursprünglich bereits vor 2 Wochen vorgesehen, jedoch aufgrund der russischen Offensive im Osten der Ukraine verschoben worden.
Ein Bundeswehroffizier ist wegen Spionage für Russland zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Zum Urteilsspruch und den Hintergründen Informationen von Doro Blome-Müller.
Laut Urteil hat er sich der geheimdienstlichen Agententätigkeit schuldig gemacht, in Tateinheit mit Verletzung des Dienstgeheimnisses. Er hat, das sahen die Richter als erwiesen an, militärisch sensible Informationen an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin weitergegeben. Mit dem Ziel, das Ganze an die russische Regierung bzw. die russischen Streitkräfte weiterzuleiten. Und zwar aus eigenem Antrieb. Oder wie die Staatsanwaltschaft es in ihrem Plädoyer ausdrückte, er habe sich Russland fast penetrant angedient. In seinem Geständnis Ende April hatte er gesagt, dass ihn die Angst vor einer nuklearen Eskalation des Ukraine-Krieges angetrieben hat. Sein Medienkonsum habe sich nach und nach auf Telegram und TikTok verlagert und dort sei er Fake News aufgesessen. Er folgte wohl auch einem AfD-nahen Influencer. In die AfD ist er schließlich auch eingetreten. Mittlerweile habe er die Mitgliedschaft beendet. Vor Gericht erklärte der 54-Jährige, eine Depression habe sein rationales Denken beeinträchtigt. Diese Depression habe er durch chronische Überarbeitung entwickelt. Er war im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz für Systeme der elektronischen Kampfführung zuständig. Dort wurde er im August des vergangenen Jahres schließlich auch festgenommen. Seitdem saß er in Untersuchungshaft. Seine Spionagetätigkeit hatte er im Mai aufgenommen. Das Ganze lief also über 3 Monate.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.